Erster Könige 21. Wir sind hier letztes Mal nicht mehr ganz fertig geworden. Wir haben uns ein bisschen genauer König Ahab angesehen, den bösesten König in der ganzen Geschichte Israels, mit seiner noch schlimmeren Frau. Ein wahrlich sehr interessantes Pärchen. Und wir haben zuletzt gesehen, dass Ahab eigentlich nicht dem treu war, was Gott für ihn vorhatte. Der Syrerkönig Ben-Hadad ist gegen Israel gekommen, und weil der so stolz war und so großkotzig, hat Gott dem Ahab geholfen, trotzdem er böse war, und er hat Israel befreit und er hat Ahab in die Hand von Israel und von Ahab gegeben. Aber Ahab hat den Politiker gespielt und hat im Prinzip Frieden geschlossen, hat einen Bund geschlossen mit Ben-Hadad, statt den Feind zu vernichten, was Gottes Vorstellung war, was er wollte. Und dann zuletzt haben wir gesehen, dass dieser Prophet, dieser namenlose Prophet, daherkam, der ist zu einem anderen Propheten gegangen, hat gesagt, hey, schlag mir ein blaues Auge. Und der erste hat es nicht getan und wurde zum Mittagessen zum Burger für einen Löwen. Und dann ging er zum nächsten und sagt, schlag du mich. Und er hat ihm hier ordentlich eine aufs Maul gegeben. Und dann ging er zu König Ahab und hat so getan, als wäre einer, der aus der Schlacht kommt. Und ein anderer hat ihm einen Gefangenen anvertraut und er hat den Gefangenen entkommen lassen. Und wie so oft der König sagt, ja, du hast ja selber das Gericht gesprochen, dein Leben soll einstehen für das Leben dessen, den du entkommen hast lassen. Und dann reißt dieser Prophet sich seine Augenbinde runter und sagt, ha, du bist der Mann. Gott spricht zu dir durch dieses Bild, oder wir könnten eigentlich fast sagen Theaterstück, was ich hier aufführe. Gott spricht zu dir, weil du den Mann, auf dem mein Bann lag, aus der Hand gelassen hast, soll dein Leben für sein Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. Und zuletzt haben wir gesehen, da ging der König von Israel weg in sein Haus, missmutig und wütend, und kam nach Samaria. Das ist nie gut, wenn der Ahab wütend ist. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jesreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jesreel war, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Also, die hatten offensichtlich hier ein Schloss oder eine Burg in Samaria und eine in Jesreel. Und Naboth hatte einen Weinberg gleich neben dem Palast. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg, er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Ahab ist so ein Typ, vielleicht kennt ihr auch solche Leute, die nie zufrieden sind mit dem, was sie haben. Muss immer ein bisschen mehr sein. Und er schaut hier aus dem Palast und sieht den Weinberg von Naboth und denkt sich, Gemüsegarten, das ist es. Ich bin sauer, weil Gott mich hier zurechtgewiesen hat. Vielleicht hilft mir so ein bisschen Gärtner spielen, in meinem Garten rummachen. Vielleicht hilft mir das, dass ich wieder besser zu Laune komme. Es soll mein Gemüsegarten werden. Und er macht dem Naboth eigentlich ein faires Angebot, sagt, ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder ich zahle dir Geld dafür als Kaufpreis. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Es geht ihm hier nicht um den Weinberg, es geht ihm um das Erbe seiner Väter. Und ihr kennt das Gesetz. Gott hat dem Volk Israel, den verschiedenen Stämmen, ihr Erbteil gegeben, und das sollte auch bei diesen Stämmen und bei diesen Familien bleiben. Und es war eigentlich nicht möglich, Land, was Gott dir gegeben hat, einfach wegzugeben. Du konntest es verpachten für eine Zeit lang, wenn du Geld gebraucht hast. 3. Mose 25, glaube ich, da spricht der Herr davon. Aber längstenfalls 50 Jahre, dann kam das Jubeljahr und dann ging alles, aller Besitz, alles Eigentum wieder zurück an den ursprünglichen Eigentümer. Und Ahab hatte wahrscheinlich nicht vor, das zurückzugeben. Und ich denke, davor hatte der Naboth hier ein bisschen Bange. Ahab war kein Mann mit einem guten Ruf, offensichtlich. Und so sagt er, es soll fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Will nicht tauschen, will es nicht einkaufen. Sagt, nee, das hat Gott uns gegeben. Das gehört mir. Das ist Gottes Segen für mich. Ich bin zufrieden mit dem, was er mir gegeben hat. Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat? Mit dem Erbteil, das er für dich hat? Oder bist du so jemand, der ist wie Ahab, der unzufrieden ist, der ständig mehr braucht, ständig auf der Suche nach dem Neuen, ständig unzufrieden mit dem, was er hat? Oder bist du ein Naboth, der sagt, nee, ich bin zufrieden? Bist du jemand, der die Segnungen des Herrn lieber eintauschen will gegen was Besseres? Vielleicht ein Auto, mit dem du hergefahren bist, die alte Karre oder dein Haus oder dein Mann, deine Frau, die alte Schachtel. Ich mache nur einen Witz. Für die in der Midlife-Crisis. Die Segnungen des Herrn. Bist du einer, der gewillt wäre, diese Segnungen, die Gott dir gegeben hat, einzutauschen? Der glücklichste Mann ist wirklich der, der nicht am meisten hat, sondern der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Und das Problem ist mit dieser Einstellung, wenn wir dieses Denken haben, das Ahab hatte, ist, dass wir nie glücklich sind. Dass wir nie zufrieden sind, dass wir nie wirklich das genießen, was wir jetzt gerade haben. Oh, mein Job. Musst du viele Überstunden machen. Verdien nicht genug. Gottes Segnung. Fangst an zu murren und du wirst unzufrieden und dein Leben trocknet aus eigentlich. Und es ist schade. Ich glaube, wir müssen das wieder lernen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das genau heißt, in den Psalmen oder in den Sprüchen. Irgendwo spricht Gott davon, dass wir unsere Segnungen zählen sollen, dass wir uns die vor Augen halten sollen. Und das ist der Schlüssel für ein zufriedenes Leben. Dankbarkeit. Dass wir sagen, Gott, danke für die alte Karre, dass sie noch läuft und dass du mir die gegeben hast. Preis dem Herrn, ich kann Auto fahren. Mann Gott, wer eine Frau gefunden hat, hat was Gutes gefunden. Vater, ich danke dir für die alte Schachtel daheim. Ich mag Spaß, ihr Frauen. Oder den alten Knacki daheim. Vater, ich danke dir, dass du mir einen Partner geschenkt hast. Vater, den Job, den du mir gegeben hast, so viele sind arbeitslos. Ich danke dir, dass ich arbeiten darf, dass du mich versorgst mit dem, was ich brauche. Ich danke dir, Vater, für die Gemeinde. Ich danke dir für die Räume, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass Jesus mich erlöst hat, dass ich in Gemeinschaft mit dir leben kann. Dankbarkeit ist so wichtig. Und wenn wir dankbar sind und wirklich so unsere Segnungen zählen, oder ich habe es jetzt nur im Englischen im Kopf, count your blessings heißt im Englischen. Wenn wir unsere Segnungen wirklich betrachten und dem Herrn danken dafür, dann wird was passieren mit unserem Herzen. Wir können nicht lange Danke sagen und auf unsere Segnungen schauen und dabei deprimiert bleiben und unzufrieden bleiben. Das tut was mit uns. Und Das ist so wichtig. Deswegen glaube ich, unter anderem sind so viele Menschen deprimiert, weil sie ständig auf das schauen, was sie nicht haben. Dann sind sie unzufrieden mit dem, was sie haben. Und ich glaube, unsere natürliche menschliche Tendenz ist so. Ich weiß, ich bin eher von meiner Natur aus jemand, der eher kritisch ist und der eher mal das sieht, was nicht funktioniert, anstatt dafür zu danken, was funktioniert oder was ich habe. Und das ist unser Fleisch. Ist nicht gut. Wenn du deprimiert bist, wenn du frustriert bist, eines der praktischen Dinge, die du tun kannst, ist zu danken. Von mir aus, wenn es dir hilft, schreib dir eine Liste. Überleg dir mal. Liste von 20 Segnungen oder 50 Segnungen, wie viele dir einfallen, die Gott dir geschenkt hat in deinem Leben. Hey, ich sitze nicht nackt hier, das ist schön, gell? Ich habe was zum Anziehen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine Gitarre. Wir haben Gottes Wort. Unsere Familie, unser Partner und so weiter und so fort. Wenn wir wirklich nachdenken mal, was Gott uns geschenkt hat, ich glaube, wir kommen auf mehr als 20. Und dann fang an, Gott Danke zu sagen dafür. Und wir sehen, dein Herz wird sich verändern. Die ganze Ausrichtung deines Lebens wird sich verändern. Mann, wir müssen mehr dankbar werden. Fang an, Gott zu danken. Fang an, Gott zu preisen. Das ist, was wir so oft bei David sehen oder in den Psalmen. Beobachtet es mal in den Psalmen, die Veränderung der Emotionen. Oft fangen die Psalmen so an, dass David klagt und jammert und sagt, oh Gott, ich sitze im Loch und meine Feinde, bring sie doch alle um und alle trachten mir aus dem Leben. Und er ist so richtig depressiv und hängt so richtig drin. Und das ist okay, wenn wir Gott unser Herz ausschütten, das ist okay, wenn wir das tun. Er ist der, bei dem wir abladen dürfen. Aber dann diesen Blick wegzurichten von mir selbst, von meinen Umständen, von meinem Selbstmitleid und auf ihn zu schauen. Und David tut es oft. Und er fängt an, einfach die Güte Gottes zu beschreiben und zu sagen, ja Gott, aber du bist mein Fels und du bist meine Burg und du bist bei mir. Und wenn du bei mir bist, was können Menschen mir antun? Und am Ende von dem Psalm preist er den Herrn. Und er ist voll Freude. Preise den Herrn, meine Seele. Er ist so gut zu mir. Und wir sehen diese Stimmungsveränderung im Laufe eines Gebets oder eines Lobpreisliedes, je nachdem. Und das ist so wahr auch in unserem Leben. Das ist so eine praktische Sache. Wenn du ein kritischer Mensch bist, wenn du unzufrieden bist, wenn du emotional ständig dringend hängst, dann ist das wahrscheinlich die Ursache davon. Falsche Ausrichtung deines Lebens. Mangel an Dankbarkeit. Dankbarkeit für Gott. Und es ist eigentlich Stolz. Leute, was verdienen wir denn von Gott? Nix, oder? Was haben wir verdient von dem, was wir haben? Wir haben dann mal verdient, dass wir am Leben sind. Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist, was wir verdient haben. Aber wir sind am Leben. Und wir können Gott kennen. Jesus hat uns erlöst. Wir können in Beziehung mit ihm leben. Und er liebt uns und er ist da und er stärkt uns. Und er spricht zu uns. Wir dürfen sein Wort haben und darüber hinaus. Uns geht es so gut. Wir sind einige der reichsten Menschen in der Welt. Heute hier. Und wir haben es nicht verdient. Es ist alles Gnade, es ist alles ein Geschenk. Also lange Rede, kurzer Sinn, lass uns dankbar sein. Lass uns diese Segnungen nicht vergessen, sondern lass uns die vor Augen halten. Naboth wollte seinen Segen nicht hergeben. Lass uns unseren Segen nicht gering achten. Das, was Gott uns geschenkt hat. Und Naboth sagte so, Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend. Das ist das Problem von unzufriedenen Menschen, von Materialisten. Wenn ich nicht das haben kann, was ich will, dann bin ich missmutig und wütend über das Wort, das der Jesreeliter Naboth zu ihm geredet hatte. Dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Recht so. Das ist, was das Gesetz gesagt hat. Er hält fest an dem, was der Herr ihm gegeben hat. Und seht, was Ahab tut. So ein typisch deprimierter Mensch, oder? Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Ich bin wütend, ich bin missmutig, der böse Naboth, der hat mir den Weinberg nicht gegeben, den ich haben will, und jetzt lege ich großes Baby mich ins Bett und ich wende mein Gesicht zur Wand und ich will auch überhaupt nichts essen, weil ich den Weinberg nicht gekriegt habe. Ich armes Ich darf jetzt mal deprimiert sein, weil ich habe den Weinberg nicht. Ich bin zwar der König, mir gehört zwar alles hier, ich bin der reichste und der mächtigste Mann im Land, aber den Weinberg, mein Gemüsegarten. Großes Baby, hä? Und da kam seine Frau Isabel, das Haupt der Familie, in dem Fall, da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Kommt hier zu ihrem großen Baby, Ehemann. Ach, Mann, wenn du so einen König hast, dann brauchst du keine Feinde mehr, ne? Und er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jesreeliten Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagt, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus, steh auf und iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Israelitas Naboth geben. Schlechte Sache hier. Jetzt kommt Isabel dazu. Und seht ihr, der Ahab weint sich bei ihr aus. Der böse Naboth. Und seht ihr, was das bei Isabel tut? Sie nimmt die Dinge jetzt in ihre Hand. Und ich denke, da ist eine Wahrheit drin. Gott sagt den Männern, dass sie mit Einsicht bei ihren Frauen leben sollen als dem schwächeren Gefäß. Und ich glaube, nicht absolut, aber in der Regel, wir Männer, wir ärgern uns über was und dann lassen wir das raus und reden uns in Frust von der Seele oder von mir aus, tragen es mit Fäusten aus, ja, wir lassen es mal raus und tragen den Konflikt aus und dann ist es aber auch gegessen und ist wieder gut und wenn uns in 2 Wochen wer danach fragt, erinnern wir uns nicht mehr dran. Frauen sind in dem Bereich, glaube ich, das schwächere Gefäß, emotional. Nicht absolut, es gibt auch Männer, die wirklich ein Problem haben mit Unversöhnlichkeit, aber von dem, was ich beobachte, kämpfen Frauen mehr damit. Das ist eine Schwäche, einfach in ihrer, so wie Gott sie gemacht hat, in ihrem emotionalen Geschaffensein, so wie sie sind. Und das Problem ist, gerade die Ehemänner müssen, glaube ich, vorsichtig sein, was und vor allem wie sie Dinge ihren Frauen weitererzählen. Das Problem kann sein, du lässt hier dein Ding raus und redest hier über das schlecht über diesen Naboth und der Böse und der Weinberg bei Gemüsegarten jetzt. Und 2 Stunden später ist es wieder gegessen, du hast deinen Frust abreagiert. Alles klar, alles Butter, du gehst kegeln mit dem Naboth. Aber deine Frau, 10 Jahre später, wenn der Naboth ihr über den Weg rennt, hat sie noch immer diese Bitterkeit und diese Gefühle, negativen Gefühle gegen den Naboth, weil was der meinem Mann, meinem Schatzi angetan hat, meinem großen Baby, meinem Babyschatz, der böse Naboth. Und wir müssen vorsichtig sein. Ich übertreibe es natürlich ein bisschen, aber ich glaube, es ist eine Wahrheit drin, oder? Und wir müssen prinzipiell vorsichtig sein, was wir über andere weitererzählen. Wie gesagt, das Prinzip, einfaches Prinzip, was du nicht erzählen würdest, wenn der Dritte dabei wäre, das erzähl auch nicht, wenn er nicht dabei ist. Und gerade wir Männer müssen vorsichtig sein, wo wir hier unseren Frust rauslassen. Weil jemand anderer nimmt es dann vielleicht und der kaut dann daran jahrelang. Und seht hier, was Isabel macht. Der Ahab weint sich aus bei ihr und Isabel ist jetzt weniger eine unversöhnliche Frau als einfach eine brutale Frau. Die nimmt jetzt die Dinge in ihre Hand. Sie will jetzt ihren Ehemann beschützen sozusagen. Dinge regeln für ihren Mann. Und das ist nicht gut, was sie macht. Und Gott hält sie verantwortlich für ihre eigene Sünde. Sie hat ein absolut böses Herz, diese Frau. Aber Naboth hat sie angestachelt zu dem, was sie jetzt tun wird. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Naboth geben. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit dem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes. Ruft ein Fasten aus und lasst Naboth obenan am Volk sitzen. Also gebt ihm einen Ehrenplatz. Naboth war offensichtlich ein angesehener Bürger dieser Stadt. Und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert. Auf Gottes Lästerung stand die Todesstrafe. Zwei oder drei Zeugen hin. Die waren wirklich boshafte Männer, weil die Zeugen mussten den hinrichten, gegen den sie gezeugt haben. So war die Regel damals in Israel. Und es war nicht so leichtfertig, dass du mal den anderen beschuldigt hast. Nee, wenn du den beschuldigt hast, etwas, worauf die Todesstrafe stand, warst du der Henker von demjenigen. Gotteslästerung stand die Todesstrafe. Und er hat den König gelästert. Sehr trickreiches Spiel, was die Isabel hier spielt. Wenn er Gott gelästert hat, wird er hingerichtet dafür. Wenn den König gelästert hat, Rebellion, dann wird sein Land konfisziert und fällt an den König. Normalerweise hätten die Erben dann das Land bekommen, aber Isabel wollte es für sich haben. Und so sagt er, nicht nur ist das ein Gotteslästerer, der ist auch ein Verräter. Landesverrat, Rebellion. Das ist ihr böser Plan. Und dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. So hat Isabel gedacht. Du übst du nicht die Königsherrschaft über Israel auf? Ahab, Schatzi, du bist der König. Nimm dir einfach das, was du willst. Du bist doch der große Macher, du bist der Autorität hier. Du bist der Leiter. Isabel war eine Heidin, so hat sie gedacht. Die heidnischen Könige haben sich genommen, was sie wollten. Haben umgebracht, wen sie wollten. Könnt mal den Kodex Hammurabi lesen oder andere so heidnische Gesetzeswerke. Haben absolutistisch regiert, die meisten Könige. Und das war ihr Verständnis von Autorität. Du bist der König, also kannst du dir nehmen, was immer du willst. Bedien dich selbst. Du hast doch die Macht, du hast doch die Autorität. Ja, das ist wie die Heiden denken. Was hat Jesus gesagt? Die Nationen denken so, die Heiden. Und die Großen der Heiden, die unterjochen die Untergebenen, die herrschen über sie. Aber Jesus sagt, bei euch soll es nicht so sein. Sondern der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Und der Erste, der soll der Letzte werden. Das ist, wie es im Reich Gottes funktioniert. Wir haben die Autorität zu dienen. Ganz anderes Bild als Isabel hier. Isabel ist bereit, über Leichen zu gehen. Und Vers 11, da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen gesandt hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth obenan im Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Gerichtsverhandlung hier. Mit falschen Zeugen. Und dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, sodass er starb. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Befehl ausgeführt. Job vollendet. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte Isabel zu Ahab, mach dich auf und nimm in Besitz den Weinberg des Jezreeliters Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Seht, das war ihre Vorstellung. Wenn dir wer nicht freiwillig gibt, was ist ihm ein gutes Angebot, dann nimmst du es dir halt. Das war ihr Denken. Du hast die Macht, du hast die Autorität. Der Stärkere frisst den Schwächeren, der Stärkere setzt sich durch. Reich Gottes, der Stärkere trägt den Schwächeren. Der Größere dient dem Kleineren. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich Ahab auf, um den Weinberg des Jezreeliters Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Und da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. War jetzt eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden, hatte so seine eigene Depression, durch die er hier durchgetaucht ist, haben wir gesehen im Kapitel 19. Und der Herr sprach zu ihm. Gott sieht, was abgeht. Gott hört. Gott kennt sogar unsere Herzen. Und er kennt das Gute und das Schlechte. Ist auf der einen Seite ein bisschen beunruhigend, ne? Oh Mann, Gott weiß alles über mich. Meine geheimen Sünden, die Bitterkeit in meinem Herzen, die Eifersucht, die Rebellion in meinem Herzen, die Selbstsucht. Oh, oh. Aber auf der anderen Seite, Gott kennt auch jede Situation meines Lebens. Und er ist ein hoher Priester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten, heißt im Hebräerbrief. Und wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott sowieso alles kennt und alles weiß, auf der einen Seite sollte uns das eine heilige Furcht geben. Das, was die Bibel sagt, fürchte den Herrn. Ehrfurcht vor ihm. Hey, wir leben und wir sündigen auch vor dem Herrn. Er sieht's. Wir sündigen nie allein, nie im Verborgenen. Aber auf der anderen Seite sollte uns auch aus unheimlichen Trost geben. Ja, Gott weiß alles. Und er hört und er sieht. Er weiß, was mein Mann mir angetan hat gestern. War wütend war. Er weiß, dass mich das verletzt hat. Ich kann es ihm bringen. Er sieht, wo ich ungerecht behandelt wurde, vielleicht von meinen Arbeitskollegen oder meinem Chef. Er weiß, er kennt's. Und er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und das Wunderbare ist, dass wir, obwohl Gott uns kennt, von ihm angenommen sind in Jesus Christus. Nicht in uns selbst, wir sind nicht gut genug, aber in Jesus. Und wir können zu ihm kommen, auch mit unseren Schwachheiten, gerade mit unseren Sünden. Nichts verstecken, nichts unterm Teppich kehren. Das bringt nichts, er weiß es sowieso. Besser es gleich zu bekennen und zu bereinigen und die Gemeinschaft genießen mit ihm. Aber Gott kennt jedes Detail, er hat jedes Wort gehört, jeden Gedanken von Isabel, jeden Gedanken von Ahab. Und er schickt den Propheten zu ihm. Das sehen wir wieder, Gottes unheimliche Fürsorge, selbst für diesen bösen König. Gott hätte sagen können, okay, du bist ein Mörder, du bist ein Verbrecher. Ich kümmere mich in der Hölle darum. Das war's für dich. Und tschüss, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, ich bin immer wieder erstaunt. Wir sind nicht so, oder? Was wäre unsere Reaktion? Wir würden sagen, Mann, der hat Strafe verdient. Hängt ihn auf. Sperrt ihn ein. Und ja, er hat Gerechtigkeit verdient. Er hat ganz sicher seine Strafe verdient. Aber Gott ist Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig genug, um den Propheten Elia, der jahrelang verschwunden war und abgetaucht war, um den zu Ahab zu schicken. Und er sagt, geh hin, geh hinab, Ahab, dem König von Israel entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Nabots. Auch interessant. In Gottes Augen war das noch immer der Weinberg Nabots und nicht der Weinberg Ahabs. Wird er nie sein. Wir können Gottes Arm nicht irgendwie verbiegen durch das, was wir tun. Wo er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Seht ihr, Gott hat das alles gesehen. Und rede zu ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines lecken. Gerichtswort. Und Ahab, stell dir vor, er hat sich nicht gefreut, den Elia zu sehen. Stell dir vor, jetzt, vielleicht ist er guten Mutes, er denkt an seinen Gemüsegarten, endlich kriege ich meinen Gemüsegarten. Und geht er hinab und dann lehnt dort so ein Typ am Baum mit so einem haarigen, groben Mantel, breiten Gürtel. Oh, oh, den kenne ich. Elia. Und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Die Wahrheit ist, er war verheiratet mit seinem Feind. Und er war sein eigener Feind. Sein Fleisch, sein böses Herz. Und das ist, was ich rausfinde in meinem Leben. Mein größter Feind bin ich selber. Oder hier im Jakobusbrief, der Apostel Jakobus sagt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Pflegt die Beziehung zu Gott nicht. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr seid selbstsüchtig. Aber dieses ganze Zeug, das was Ahab getan hat, das was wir tun, diesen Mist in unserem Leben, das kommt aus unserer bösen Natur, aus der sündigen Natur, aus dem Fleisch. Und ja, in Jesus haben wir eine neue Geburt, eine neue Natur dazu bekommen, aber wir haben noch diesen Nachlass des alten Menschen, unser Fleisch. Es sind noch diese bösen Impulse auch da in unserem Herzen. Habsucht. Das ist, was Jakobus sagt. War der einzige Freund von Ahab. Der einzige, der sich getraut hat, ihm die Wahrheit zu sagen. Und das ist ein echter Freund. Verabscheue es nie oder zieh dich nie zurück von jemandem, der dich so sehr lieb hat, dass er sich traut, dir die Wahrheit zu sagen. Und ich rede jetzt nicht von überkritischen Leuten, die alle irgendwo fertig machen wollen oder kritisieren wollen. Aber wirklich ein Freund, der zu dir kommt und sagt, hey Bruder, hey Schwester, Mann, was machst denn du gerade hier in deinem Leben? Wie lebst denn du gerade? Das ist doch Mist hier, du machst dein Leben kaputt. Der wirklich den Finger drauflegt und sagt, hey, das ist Sünde. Kehr um. Und unsere Tendenz ist, wie A, um zu sagen, nein, 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 lass mich in Ruhe, lass meine schöne Fassade, kratz da nicht dran rum. Wenn du mein Freund sein willst, dann schleim dich ein, sei immer nett zu mir. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Und Leute, die sich trauen, mir die Wahrheit zu sagen, das sind meine Feinde, weil die Wahrheit will ich nicht wissen. Nee, nee, in Wahrheit war das der einzige Freund von Ahab. Und er kommt im Namen Gottes zu ihm. Und wie wir es im Alten Testament so oft sehen, Gott kündigt Gericht an, um barmherzig sein zu können. Er kündigt Gericht an, um zur Umkehr zu bewegen. Und wir werden das gleich sehen, dass Ahab umkehrt und Gott reagiert drauf. Das ist der Grund, wenn, erinnert euch an Jona, der auch wusste, dass der Herr gnädig ist und gütig und Gnade zeigt, in tausenden von Generationen. Und er wollte erst gar nicht dahin gehen, weil er wollte, dass Gott die Stadt Ninive, die Assyrer, vernichtet. Das waren die Feinde Israels. Und am Schluss beschwert er sich und sagt, ich wusste doch, dass du ein barmherziger Gott bist. Aber was war seine Botschaft? Er hatte eigentlich eine sehr seltsame Botschaft für unsere Begriffe. Er ist einfach durch die Stadt gegangen und hat gesagt, ich glaube noch 40 Tage und dann kommt das Gericht, dann werden die alle ausgelöscht. Das ist eine frohe Botschaft zu verkündigen. Da ist dieser Prophet, der war wahrscheinlich gebleicht, hier von dem Fisch ans Land gekotzt, ja, von den Magensäffen ganz gebleicht und muss furchtbar ausgesehen haben, rennt durch die Stadt und sagt noch 40 Tage und ihr seid alle getoastet. Vorbei mit euch. Und was haben die getan? Die haben Buße getan. Und Gott hat Gnade gezeigt. Und oft tut Gott das auch mit seinem Volk Israel im Alten Testament. Er kündigt Gericht an, aber sein Herz ist nicht zu richten. Sein Herz ist nicht zu zerstören. Sein Herz ist, dass wir umkehren zu ihm. Und wenn wir umkehren zu ihm und Buße tun, dann hält er auch sein Gericht zurück. Und er will segnen. Das ist sein Herz. Für sein Volk, für seine Kinder, sogar für diese heidnische Nation. Und so ist es Gottes Angebot hier an Ahab, Buße zu tun und umzukehren. Und Buße ist nichts Schlechtes, es ist nichts Schlimmes, es ist was Schönes. Wenn wir das wirklich verstehen, wie viel Segen das bringt und wie viel Freiheit und dass ich meine Beziehung mit Gott wieder genießen kann. Mann, lauf doch nicht weg, sondern lauf zu ihm hin, wenn du Mist gebaut hast. Und bekenn sie ihm. Und lass diese Beziehung wiederherstellen und seinen Segen genießen, seine Gnade genießen, seine Liebe genießen. Elia war ein wahrer Freund. Ladet Ahab eigentlich ein, Buße zu tun. Das ist, was ein Freund tut. Freunde sagen die Wahrheit. Freunde weisen uns auf Gott hin. Also Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Deswegen bin ich da, weil du Mist gebaut hast. Dir zu helfen eigentlich, umzukehren, wieder zurückzukommen auf den Weg des Heils. Erinnert mich auch an Matthäus, was Jesus sagt, ne? Wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin. Überführe ihn zwischen dir. Schau nicht einfach weg, lass ihn nicht einfach in die Irre rennen und sein Leben versauen und sich wehtun. Geh doch hin, red mit ihm. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist. Vielleicht habt ihr noch in der Anmerkung, wörtlich, was an die Wand pisst. Das war so das schöne alttestamentliche. Ich mag es im King James Englisch. Pisseth against the wall. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle. Ich finde es einfach. Vielleicht, weil ich ein Mann bin. Ihr Frauen könnt das nicht verstehen. Also alles, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus, dem Haus Jerobeams, dem Sohn Nebats gleich und dem Haus Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Mann, das ist eine schwere Sünde, jemanden anderen zur Sünde zu verführen. Jesus sagt, es wäre besser, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als einen dieser Kleinen, eines seiner Kinder zur Sünde zu verführen. Denk dran, wenn du irgendwem einladest, einen perversen Film mit dir zu gucken oder von mir dich so anzuziehen, dass alle Männer, die dich sehen, sündigen müssen in ihren Gedanken fast. Oder zu sagen, hey, komm, liebe Frau, lass uns Steuer hinterziehen. Ist eine schwere Sache. Und Gott ist zornig darüber. Gott ist zornig über Sünde und mit Recht. Warum ist Gott zornig über Sünde? Weil Sünde uns wehtut. Und weil er uns lieb hat. Ich meine, als guter Vater, welcher guter Vater, wenn er hört, dass seine Tochter vergewaltigt worden ist, ist nicht zornig? Und wenn wir schon zornig sind, dann wie viel mehr Gott, wenn seinen Kindern wehgetan wird oder wenn sie sich selber wehtun, er ist zornig über Sünde. Er liebt den Sünder, deswegen ist er zornig auf Sünde und deswegen wird er Sünde richten. Und sein Herz ist aber, dass wir umkehren von Sünde, so damit er uns segnen kann und damit wir heil sind. Das ist sein Herz für uns. Also wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isebel fressen an der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Und es ist wörtlich so passiert. Wir werden da in ein paar Wochen dazukommen. Gottes Wort trifft ein. Was Gott sagt, das geschieht. Wir haben am Sonntag gelesen, ne? Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist Gott, das, was er sagt, das gilt. Und jetzt haben wir hier eine Beschreibung, kleine Zusammenfassung über das Leben von Ahab und seiner süßen Frau. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihr seht, er hat sich verkauft, es zu tun. Verkauft in die Sklaverei der Sünde. Gibt es einen Preis in deinem Leben? Satan wird kommen und bereit sein, den Preis zu bezahlen. Bist du käuflich? Er sagt, ah, für 1 Million würde ich sündigen. Wenn hier mir der Ken über den Weg laufen würde oder die Barbie, dann würde ich Ehebruch begehen. Gibt es einen Preis in deinem Leben? Satan wird kommen und dir das anbieten. Ich versuche mit diesem Preis. Es ist wichtig, dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben. Ahab hat sich selbst in Sünde verkauft und wem wir uns verkaufen, dessen Sklave sind wir. Und Jesus möchte nicht, dass wir versklavt sind. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. Wenn der Sohn frei macht, er ist wahrlich frei. Das ist, was Gottes Wort uns sagt. Und er hat uns erkauft mit seinem Blut, also gehören wir ihm. Und ihm zu dienen und sein Sklave zu sein, das ist Freiheit. Und das ist ein heiles Leben. Es hat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hat. Auch interessant hier, na, Gott hält Ahab verantwortlich, obwohl seine Frau Isabel ihn verführt hat. Hier sehen wir Gottes Ordnung. Die war in der Familie Ahabs ein bisschen auf den Kopf gestellt. Da hatte Isabel die Hosen an. Aber Gott sagt uns, der Mann ist das Haupt der Familie, der Ehemann und Vater. Er ist das geistliche Haupt der Familie und Gott wird ihn verantwortlich halten für seine Familie, auch für seine Frau, auch für seine Kinder. Verantwortlich dafür, dass sie mit Jesus gehen, dass sie Gottes Wort kennen, dass sie wissen, was richtig ist. Bis zu einem gewissen Grad für ihre Taten. Wir denken, oh, Autorität, das ist was Tolles, ich will das Haupt sein, Unterordnung, ah, das ist so ein Reizwort, keiner will sich unterordnen. Aber hey, betrachte das mal von der Perspektive. Mit Autorität, mit dem Hauptsein kommt eine Riesenverantwortung. Und Gott sagt hier, Ahab, ich halte dich dafür verantwortlich für das, was deine Frau getan hat. Und Ahab wusste natürlich auch davon, dass sie das getan hat und hat sie nicht gehindert. Aber Gott kommt zuallererst zu Ahab. Er wird auch Isabel richten, keine Frage. Aber er kommt zu Ahab und er konfrontiert ihn mit der Sünde seiner Frau. Hält ihn verantwortlich. Und Vers 27, und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Hat sich Bußkleidung angelegt, Bußhaltung eingenommen, sich gedemütigt vor Gott. Und das war, was Gott wirklich wollte. Das war wirklich seine Absicht von seiner Gerichtsandrohung. Vers 28, da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Elia, hast du es auch gesehen? Gott sieht, was in unserem Leben abgeht. Das Negative, aber auch das Positive. Er kennt unser Herz. Hast du es gesehen? Dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Gott schenkt ihm wieder Gnade. Gottes Herz ist unglaublich. Gottes Geduld. Und in Jesus Christus haben wir Gnade. Jesus hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Und Gott hat seinen Zorn über unsere Sünde da voll auf Jesus ausgegossen. Er hat es alles aufgesogen, sozusagen aufgenommen in sich. Und wenn wir Jesus vertrauen und wenn wir zu ihm umkehren, seht ihr, das ist unser Teil, zu ihm umkehren, uns demütigen, ihm anvertrauen, ihm glauben, dann können wir Barmherzigkeit erfahren und Gottes Segen. Selbst wenn wir Ahabs waren. Wenn Hitler Buße getan hätte am Ende seines Lebens, Gott hätte ihn aufgenommen in den Himmel. Ist was, was uns manchmal anstößige Gnade ist. Na, zumindest der Hitler, der muss hängen. Der muss braten in der Hölle. Ich meine, wenn nicht der, wer sonst? Gottes Gnade ist unglaublich. Wenn wir uns nur demütigen und zu ihm kommen, dann kannst du mit Gott leben, selbst wenn du ein Ahab warst oder eine Isabel oder ein Hitler. Du kannst in den Himmel kommen, Gemeinschaft mit ihm erfahren. Lass uns beten und lass uns Gott Danke sagen für seine Gnade in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, damit wir frei ausgehen können. Dass du dich behandeln hast lassen, als hättest du unser Leben gelebt, damit der Vater jetzt uns behandeln kann. Dass er frei ist, uns zu behandeln, als hätten wir dein Leben gelebt. Und Vater, wir sind alle Sünder. Wir haben alle so viel Dreck am Stecken, ob kleine oder große Sünden. Und wir haben nichts verdient, Gott. Gar nichts, außer der Hölle, außer Verdammnis, außer getrennt sein von dir. Und Gott, du hast uns so sehr geliebt, Herr, dass du Mensch geworden bist und dass du in Jesus ans Kreuz gegangen bist und unsere Schuld auf dich genommen hast. Zorn auf dich genommen hast. Jesus, danke, dass du die Entfremdung von Gott auf dich genommen hast, damit wir Gemeinschaft haben dürfen mit ihm. Und ich danke dir, Gott, für die Menschen, die du in unser Leben gebracht hast, die uns von dem Evangelium, von dieser guten Nachricht erzählt haben. Und Gott, dass du uns die Augen geöffnet hast und dass wir das erkennen konnten, dass wir schuldig sind und dass wir dich brauchen. Und ich danke dir, dass du uns gerettet hast, Herr. Und ich danke dir, dass wir jetzt nicht mehr auf dem Weg sind in die Hölle, sondern auf dem Weg in den Himmel, in die Herrlichkeit mit dir für alle Ewigkeit. Ich danke dir für deine Gnade, Herr. Ich danke dir für deine Gnade. Ich kann an so viele Situationen in meinem Leben denken, wo ich selbst als Christ nicht richtig gehandelt habe und gedacht habe und Menschen verletzt habe und so viel kaputt gemacht hat. Ja, ich bin in mir kein guter Mensch. Aber Jesus, du warst so barmherzig. Wie zu Ahab. Gott, wir sind Ahab, wir sind Isabel und du bist so barmherzig zu uns. Und du hast uns Gnade geschenkt über Gnade und nochmal Gnade. Ich danke dir, Gott, dass das dein Herz ist. Und ich danke dir, dass wir das auch in dieser Geschichte so klar sehen können. Und Vater, schenk uns die Gnade, demütige und bußfertige Herzen zu haben. Einfach ehrliche Herzen vor dir. Und Herr, gib uns dankbare Herzen, dass wir nicht sind wie Ahab, sondern dass wir sind wie Naboth. Wirklich zufrieden. Jesus, wir haben dich. Alles andere, was wir noch dazu haben, das ist wirklich nur winzig kleines Beiwerk. Das Wichtigste, das Allerwichtigste in unserem Leben haben wir schon. Es sind die reichsten Menschen, nur wenn wir dich haben, Herr, und dich kennen. Und Herr, du hast uns darüber hinaus noch so viel anderes gegeben. So viele Geschwister und so viel materielles Zeug und so viel Segnungen, Gott. Wir wollen dir Danke sagen. Hilf uns, Gott, in unserer Undankbarkeit. Gib uns ein dankbares Herz. Wirklich ein Herz, das dich lieb hat und das dich preist jeden Tag. Weil Gott, jeden Tag, den wir aufstehen, wo wir die Augen aufmachen und leben, ist ein Geschenk von dir. Und jeden Tag, den wir in Gemeinschaft mit dir leben können, ist ein wunderbarer Tag. Egal, was sonst passiert. Und es ist ein Tag wert, gelebt zu werden. Es ist ein Tag, wo wir mit dir zusammenarbeiten können und Schätze verdienen können im Himmel und einen Unterschied machen können in dieser Welt für dich und dein Reich. Richte unsere Herzen auf dich aus, Gott. Und zieh unsere Augen von uns selbst weg. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.